Denn du bist groß. Halleluja. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir haben einen großen Gott. Und dieses ist das Fundament für unseren Glauben. Ich brauche keinen großen Glauben. Ich glaube nur, mein Gott ist groß. Mein Gott kann alles. Mein Gott ist überall. Mein Gott erreicht mich in jeder Situation. Mein Thema heute ist, stelle die zerstörten Fundamente wieder her. Der Teufel hat es fertiggebracht, dass unsere Fundamente erschüttert worden sind, dass unsere Fundamente angegriffen worden sind, dass unsere Fundamente morsch geworden sind im Laufe der Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte und Jahrtausende, was der Teufel sich alles geleistet hat. Wenn ich heute denke, die Zeit vor 50 Jahren war anders als heute oder vor 70 Jahren, verstehst du, die Zeit war anders. Es hat so viel verändert. Wenn heute einer, der vor 100 Jahren gestorben ist, auferstehen würde, der würde heute gar nicht mehr zurechtkommen. Glaub mir das. Mit den Smartphones, die sagen, spinnen die Leute hier auf der Straße, die unterhalten sich mit sich selbst. Oder da ist kaum einer freihändig, die haben meistens was in der Hand. So ein Handy, so wie die alten Ägypter, die hatten auch so einen kleinen Privatgott, Hausgott, den haben sie immer mit sich mitgetragen, so in der Hand. Und daher kommt auch das Wort Handy, also Ersatz für Gott. Ist unser Smartphone heute oder unsere Telefone, ohne dem die Leute nicht mehr auskommen. Stelle die zerstörten Fundamente wieder her, die sind baufällig oder brüchig oder fehlerhaft. Und da können wir nicht unser Glaubensleben aufbauen. Wenn jemand zu Christus kommt, der muss total von vorne anfangen, mit Null. Er muss mit Null anfangen. Da kannst du nicht sagen, jetzt ich mache an dem weiter, wo ich schon immer war. Du warst nicht weit. Wenn du ganz ehrlich bist, ja, du kommst aus der Welt, aus der Sünde, du kommst vom Teufel, du warst in der Hölle und du musst jetzt wieder in die Quarantäne. Denn du bist vergiftet, verseucht, du musst zuerst mal gereinigt werden am inwendigen Menschen. Für ein gutes Haus sind gute Fundamente wichtig, ein fester Grund. Und ich will die Geschichte nehmen von den zwei Bauleuten. Der eine hat es ganz einfach auf dem Sand im Tal irgendwo gebaut und der andere hat auf dem Felsen gebaut oder so weit tief runtergegraben, bis er Felsen hatte. Und dann kam die Flut und der eine überlebte und der andere überlebte es nicht. Und ich sage euch, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, die werden noch komplizierter, als sie es jetzt sind. Und nur der wirklich eine solide Grundlage hat, ein solides Fundament hat, wirklich, aufgebaut, Stück für Stück, gewachsen ist im Glauben, der wird es überleben, die ganzen Krisen, die kommen. Viele junge Leute heute, wenn sie die Schule verlassen, und das habe ich diese letzten Tage irgendwo im Radio gehört, ich war entsetzt, die meisten sind nicht, die Abitur gemacht haben, studierfähig. Stell dir mal sowas vor, die meisten jungen Leute sind nicht mehr studierfähig. Die sind nicht mehr lernfähig. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Mensch immer lernfähig bleibt, immer neugierig und immer voller Spannung, dass sich weiter aufbaut, weiterentwickelt, in die Tiefe geht, in die Weite geht und in die Höhe geht. Das ist also Fundamente. Wir müssen eine Grundlage haben. So viele bauen auf Sand. Bei uns in der Nachbarschaft wurde ein Haus abgerissen vor 2-3 Jahren und ich war erschüttert. Das Haus hatte kein Fundament. Einfach auf Sand gebaut. Stimmt es? Verstehst du, auf Sand gebaut. Und das war, habe ich gedacht, dass das nicht zusammengebrochen ist. Und so sind viele Menschen, die haben keinen Keller, die haben kein Fundament, nur einfach auf Sand gebaut. Ist irgendwo nach dem Krieg aufgebaut, schnell, schnell, schnell. Aber das ist jetzt doch gehalten, es hält, solange man lebt. Aber irgendwann gibt es den Knacks, diesen Fall, dass es nicht mehr geht. Auf den Glauben übertragen, viele Leute, die sich zu bekehren, die sind nicht mehr glaubensfähig. Die brauchen immer Menschen, die brauchen immer an dem sie sich halten könnten. Wie es in der Bibel heißt, es an einem Rockzipfel eines Juden. Da halten sich 1000 Leute, die halten sich fest. Bitte sag uns, bitte erzähl uns, bitte hilf uns, bitte versteh uns. Anstatt dass sie selber sich ihre eigene Meinung bilden. Anstatt dass sie selbst ihre eigene Offenbarungen erleben. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie man Krisen bewältigt. Sie sind nicht lebensfähig. Nicht nur lernfähig, nicht nur studierfähig, sondern auch nicht lebensfähig. Schick jemand raus. Der weiß nicht, wie er überlebt im Dschungel, in der Wildnis, Denn es ist so wichtig, dass wir überleben in der Wildnis, im Dschungel und oder auf der Straße irgendwo. Die meisten würden nicht zurück zurechtkommen. So wie eine Hauskatze, wenn du sie loslässt und die war immer nur im Haus, immer nur versorgt, immer nur ja von geliebt und getätschelt und plötzlich ist die Katze draußen und die findet sich nicht mehr zurecht. Und so sind viele Leute, die finden sich mit dem Leben nicht mehr zurecht. Das ist meine Feststellung. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber in den letzten 50 Jahren habe ich das im Dienst erlebt. Viele Menschen sind nicht mehr gelehrig. Die kannst du nichts mehr beibringen. Die hören gar nicht mehr hin. Die passen gar nicht auf. Sie gehen zur Schule, sie lernen dort unheimlich viel und eigentlich, sie lernen nicht, wie man das Leben meistert. Und wie meistert man das Leben? Indem man lernt in praktischen Schritten, Stück für Stück in seinem Leben. Wir haben in Heilbronn ein Mädchen gehabt, die hat das Abitur mit 1,1 bestanden, wurde belobigt, stand sogar in der Zeitung, ihr Name, jemand aus unserer Gemeinde, Birgit, und sie hat ihr Abitur ganz toll gemacht, aber sie hat nur gebüffelt. Und dann, als dann da belobigt wurde, ausgezeichnet wurde, kommt sie in den Gottesdienst und plärrt. Ich sage, Birgit, was ist mit dir los? Ja, weißt du, ich habe die besten Noten der Stadt, aber ich habe im Leben versagt. Wenn ich die anderen Jugendlichen der Gemeinde angucke, die haben Freundschaften, die haben miteinander was unternommen und ich habe nur gelernt. Das Leben ist mehr als nur Lernen. Und sie hat das Leben gar nicht genossen. Die war ständig nur über die Bücher und hat gebrütet. Und vom Beruf ist sie dann Nervenärztin geworden und so weiter und wollte den gescheiterten Leuten helfen. Sie wollte nicht mehr, so wie sie war, nur büffeln. Das Leben ist mehr als das. Was nützen den Menschen die besten Noten, die beste Ausgangsbasis, das beste Haus, verstehst du? Und am Schluss sind sie Versager. Und der Mensch bleibt dann ein Versager. Und es ist schlimm, wenn der Mensch ein Versager bleibt. Den Rest seines Lebens. Ich denke nur an einen Sohn eines Fabrikanten, auch in unserer Gemeinde. Der Vater war Geschäftsmann, der Großvater war der Erfinder und hatte Patente gehabt für Styropor. Wir kennen alle, was Styropor ist, verstehst? Und war also für ganz Deutschland der Hersteller für Styropor. Und der Enkel kommt zu mir in der Seelsorge und sagt, ich kann nicht leben. Mein Vater versteht mich nicht. Mein Vater will mich gar nicht mal sehen. Mein Vater gibt mir alles, was ich brauche. Und ich habe das beste Haus und alles, aber ich habe keine Liebe. Keine Liebe. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen aus, dass der Vater mal mit zu mir kommt und du kommst auch zu mir und wir machen ein Gespräch. Und die kommen noch dazu aus Pastorenfamilie, muss ich vorstellen. Da sind einige Pastoren in dieser Familie. Ich will keinen Namen nennen, aber das ist ganz schlimm, was dann passierte. Der Junge übergibt sein Leben Jesus. Wir reden über Jesus und er nimmt Jesus an. Und was macht er? Ein paar Tage später nimmt er sich das Leben. Und nicht nur das, dass er sich das Leben nimmt. Als wir den Termin mit dem Vater vereinbaren wollen, sagte der Vater, ich will den gar nicht sehen. Verstehst du, ich will den gar nicht sehen. Und das hat den Jungen so das Herz gebrochen, dass er sich das Leben nahm. Und dann das Schlimme war dabei, vor 40 Jahren ist das schon her, da wollte niemand den Jungen beerdigen. Ein Selbstmörder. In der Familie waren große Pastoren, verstehst du, keiner wollte beerdigen, ein Selbstmörder. Und die Mutter war bei mir in der Gemeinde Glied und ich habe gesagt, wegen der Mutter mache ich schon, dass ich diesen Jungen beerdige. Auch wenn er ein Selbstmörder ist. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht über Selbstmord. Meine erste Beerdigung in Süddeutschland war auch eine Selbstmörderin. So, ich weiß, wie man Selbstmörder beerdigt. Weil die gehören auch Gott. Und Jesus hat sie auch erlöst. Halleluja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich mir keine großen Gedanken. Die Familie war zerrüttet damals. Also von diesem Geschäftsmann. Diese Familie war zerrüttet, war kaputt. Und so, wie soll das Leben weitergehen? Kein Fundament. Wenn die Familie kaputt ist, da fehlen wesentliche Grundlagen. Und bevor er sich das Leben nahm, hat er so gefleht, ich möchte mit meinem Vater sprechen. Ich möchte, dass ich Liebe spüre. Mal mein Vater, dass er mich umarmt mal oder ein bisschen Liebe zeigt. Und der Vater wollte mit ihm gar nicht sprechen. Für mich ist mein Sohn ein Taugenichts. Der hat die besten Noten gehabt, der war gute Bildung gehabt und der Sohn war für ihn ein Taugenichts. Verstehst du, für den Vater? Und deshalb, der Fluch der Eltern und der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Beides miteinander. Stell die zerstörten Fundamente wieder her. Auch wenn es um deine Familie geht. Und ich möchte dir sagen, ich habe dem Jungen versucht zu sagen, guck auf, wenn dein Vater dich nicht annimmt, vergiss deinen Vater, Jesus will dein Herr und dein Vater sein, der lebendige Gott. Und vergiss deinen Vater, und wir müssen in der Bibel irgendwo Vater und Mutter verlassen und Jesus nachfolgen. Aber es ist schwer, es ist schwer, es ist schwer. In unserer Gesellschaft ist so viel zerstört, so viel zerstörte Beziehungen, die Geschwister untereinander, die Kinder mit den Eltern und dergleichen. Viele Leute klagen, und ich habe diese Tage auch mehrfach gesagt, was die Leute mir immer wieder schreiben. Ich bin gemeindegeschädigt. Du glaubst gar nicht, was das alles so ist. Gemeindegeschädigt. Ja. Als ich anfing zu predigen auf dem Breitschaftsplatz, da kommt jemand zu mir und sagt, ich glaube an den lieben Gott, aber ich bin gemeindegeschädigt. Und wenn die alle Gemeindegeschädigten sich die Hand reichen würden, damals war West-Berlin noch, da würden die Leute reichen um ganz West-Berlin. Da braucht man keine Mauer mehr. Gemeindegeschädigt. Gemeindegeschädigt. Enttäuscht von der Gemeinde, enttäuscht von den Pastoren, enttäuscht von den Geschwistern, enttäuscht von den Lehrern und den Lehren überhaupt. Ich habe an Gott geglaubt. Und es hat doch nicht funktioniert. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister, hat mir neulich jemand gesagt. Aber da ist nichts passiert. Wir haben eine falsche Vorstellung von Gott und Glauben. Wenn ich oben was reinstecke, dass unten was rauskommt, wie bei einem Automaten. Ja, Gott ist kein Kaugummi-Automat. Ja. So viele Leute sind geschädigt. Ich kann dir nur sagen, wenn du Gemeinde geschädigt bist, verlass die Gemeinde. Geh lieber auf die Straße, geh lieber in den Wald und bete zu deinem Gott im Wald. Denn, weißt du, wir müssen von Menschen uns lösen. Wir müssen von Menschen uns trennen. Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Aber du brauchst ein Fundament für dich. Wir müssen selber zugucken, dass wir stehen und nicht fallen. Jeder für sich selber. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich bin nicht für die anderen verantwortlich. Und du bist auch nicht für die anderen verantwortlich. Du bist für dich selbst verantwortlich. Stelle wieder die zerstörten Fundamente her, ja. Fang an, selbst Gott zu suchen und vergiss die Menschen, alle miteinander, auch den Pastor, auch die Gemeinde. Ich predige ja gegen mich selbst ja letztendlich, denn ich möchte, dass du auf Jesus achtest und auf Jesus schaust. Er enttäuscht uns nicht. Menschen enttäuschen uns. Menschen werden uns enttäuschen. Ganz schlimm. So, all die anderen beuten dich nur aus, die belügen dich, die reden nur für sich selbst, weißt du, sie wollen sich gut profilieren. Ja, du bist nicht so weit, du hast noch keine Erkenntnis. Aber warte mal, bist du mal so weit bist wie ich? Ja, verstehst? Wir sind Menschen und wir reifen, wir sind Babys, wir sind Kinder, wir sind Jugendliche, wir sind Teenies und wir werden erwachsen, wir werden Väter und Mütter und wir werden sogar Opas und Omas. Und wir müssen in jeder Lebensphase uns bewähren. Da brauchen wir ein solides Fundament. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass du als Hänschen anfängst, das ABC zu lernen. Als Hänschen, ja, wieder auf deine eigenen Füße zu stehen. Nicht warten, bis dir irgendjemand schubst, bis da jemand dich pusht, irgendwie, bis dir irgendjemand was gibt. Fang an, allein mit Jesus zu leben. Das ist das Erste, was ich predigen möchte heute Nachmittag. Weißt, fang an, allein mit Jesus zu leben. Verbring allein mit Jesus Zeit. Verbring allein mit dem Wort Gottes Zeit. Das heißt, wir müssen allein lernen, mit Jesus zu leben. Nicht nur, dass wir in der Gemeinde groß Vater unser beten oder was weiß ich, Chorus singen. Wir sollen zu Hause singen und spielen dem Herrn in euren Herzen. Zu Hause Gott anbeten, zu Hause Gott danken. Nicht nur in der Gemeinde. Auch wenn es in der Bibel steht, wenn David sagt, ich will den Herrn preisen in der großen Gemeinde. Es betet sich leicht in der großen Gemeinde, wo alle zusammen jubeln und jauchzen. Ich habe in meiner Gemeinde in Heilbronn einen Bruder gehabt, der war mein Chorleiter und so weiter. Aber der war so steif. Der konnte keine Emotionen zeigen. Aber da war so Feuerkonferenz in Frankfurt am Main mit Reinhard Bonke und da ist er hingefahren mit der Gemeinde, mit den Leuten dort und dann schaue ich ein Video an und dann sehe ich, der hieß auch Johannes, und dann sehe ich den Johannes, der hupft wie ein Gummiball. Dann habe ich gesagt, Johannes, aber zu Hause, du bringst nicht mal die Hände hoch. Dann sagt er, weißt du, ich war mitten in der Masse, ich konnte nicht anders. Und das ist Gruppendynamik. Und du musst lernen, allein deine Hände hochzuhalten, allein deine Hände zu falten, allein auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten. Sonst gehst du wie dem, dann hüpfst du wie Gummiball in der Masse. Aber was nützt es? Und dann hat sich scharniert, sagte, das bin ich nicht. wer ist das? Verstehst du das? Habe ich gesagt, aber guck mal nochmal, sie lassen zurücklaufen oder vorlaufen. Und wir gucken es genau an. Das warst du. Das konnte sie gar nicht fassen und gar nicht glauben, dass er das gewesen wäre. Ja, lass dich nicht irgendwie nur von der Masse treiben. Wer mit der Masse geht, der geht mit der Masse unter. Wenn man in die Gesellschaft geht, der geht mit der Gesellschaft unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Deshalb vertraue einfach dem Herrn. Er ist die Grundlage. Er ist das Fundament unseres Lebens. Und bau dein Leben auf Jesus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Ganz einfach. Den Gekreuzigten. Und wir sind mit Christus mitgekreuzigt. Und wenn wir mit ihm mitgekreuzigt sind, wir werden auch mit ihm mit auferstehen. Ganz einfach. Eins und eins ist zwei. Steh auf deine eigenen Füße. Wo du auch stehst, egal, auf einsamen Posten. Und wenn du das kannst, auf einsamen Posten, egal, irgendwo in deinem Kiez, in deinem Quadrat, oder ja, wenn du das kannst, allein zu stehen, dann kannst du überall leben. Da brauchst du keine Hilfe und Hilfestellung von anderen. Dann bist du eine Hilfe für andere, weil du allein mit dir selber fertig wirst. Du kannst allein für dich, für jemand anderes beten, wer auch immer. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, und tut, der ist der kluge Baumeister. Weißt du, was Jesus sucht? Täter des Wortes. Nicht nur Schwätzer. Und nicht nur Gaukler, verstehst du? Und nicht nur fromme Pharisäer und Schriftgelehrten. Er sucht Täter. Täter, die etwas tun. Gott sucht Täter seines Wortes. Wir wissen, was gemacht werden will, soll, aber wir tun es nicht. Der Mensch auf der Straße, selbst wenn er kein Christ ist, der weiß, was zu tun und zu lassen ist. Der muss, frag einen Türken, frag einen Atheisten, frag den auf der Straße, was ist ein Christ? Wie benimmt sich ein Christ? Der wird dir besser sagen, wie manche Bruder und manche Schwester und wie mancher Pastor auch. Frag ihn auf der Straße. Ja, wir wachsen nur, indem wir was tun und tun wollen und uns bewegen lassen. Wir sind geschaffen, so zu werden, wie Jesus war. Wir sind noch so weit weg von Jesus, zu sein wie Jesus, ja, das ist mein Wunsch und mein Gebet. Wir sollen ihm gleich sein in allen Dingen. In Epheser 4, Vers 13, da heißt es, er ist unser Vorbild. Und wir sollen ihm nachmachen. Was wir in der Bibel haben, ist nur einmalig, fast jedes Wunder ist nur einmalig, außer die Brotvermehrung. Weil wir Hunger haben, morgens und mittags und abends. So, aber sonst keine Wunder passierten zweimal. Und wir sollen lernen von Jesus, wie er gelebt hat, wie er gesprochen hat, wie er gehandelt hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist und wie er mit sich selbst umgegangen ist. Er ließ sich nicht manipulieren. Du brauchst ein gutes Fundament. Du musst ja in der Bibel Bescheid wissen. Da kommt der Teufel und sagt, es steht geschrieben. Schwesterle, es steht geschrieben. Brüderle, es steht geschrieben. Und du musst erwidern können und sagen, es steht wiederum geschrieben. Sonst macht er dich fertig. Und so viele Leute werden vom Teufel fertig gemacht heutzutage. Da hören sie, es steht geschrieben. Und dann sind Christen da, wenn sie keine Grundlage haben, die nehmen im Glauben, verstehst du, und nehmen das an, wie ich habe neulich die Geschichte erzählt, was da in Amerika passiert ist. Da predigt ein Evangelist voller Dynamik und voller Kraft, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und da war eine Frau oder Mädel, die wollte einen bestimmten Mann in der Gemeinde haben und dir geschehe, wie du geglaubt hast, und proklamiere und sprich aus und du wirst es haben. Und das hat sie, ja, während der ganzen Predigt, sie hat sich vorgestellt, den und den Mann hat sich rumgeguckt in der Gemeinde und hat einen gefunden und hat sich vorgestellt. Und dann geht sie auf den Mann zu und ich spreche im Glauben aus, du bist mein Mann, ich will dich heiraten. Dann sagte ich, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Verstehst du? Aber so sind, weißt du, da müssen so viele Faktoren stimmen. Nicht nur, wer da glaubt und spricht und proklamiert. Du brauchst ein solides Fundament. Und dann muss man in die Tiefe gehen, in die Stille gehen. Ich komme noch auf einen Punkt zu sprechen, was mir ganz wichtig ist. Jesus war der Gehorsam des Glaubens wichtig. Sei Täter des Wortes, wenn wir das verstehen. Und wir werden bei dem lieben Gott vieles nicht verstehen. Ich muss das ehrlich sagen, da wirst du die Menge, das meiste nichts verstehen. Denn die Bibel sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und so hoch wie der Himmel von der Erde ist und so unterschiedlich sind unsere Gedanken. So, du wirst Gott nicht verstehen, aber tu das auch, was du nicht verstehst und nicht erklären kannst. Ja. Stell die zerstörten Fundamente her. Da gibt es so viele Menschen, die denken, sie können alles mit dem Kopf erklären. Ich muss sagen, das meiste kannst du nicht erklären. Wir können es nicht. Denn Gott ist viel, viel größer. So, es gibt unterschiedliche Fundamente. Was ist dein Fundament? Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Menschliche Worte werden vergehen. Und deshalb, wir brauchen ewige Worte, Gottes Worte. Ja, nicht von menschlichen Institutionen, Dogmen von der Kirche oder Gemeinde oder irgendwelche menschliche Leistungen, dass wir sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Nein, es muss alles von Gott im Geist gegeben sein und von aus dem Heiligen Geist geboren sein. Ja, der menschliche Reichtum vergeht. So wie die hier bei diesem Jungen dort in Heilbronn, der nimmt sich das Leben und sagt, ich habe alles. Mein Vater, er gibt mir alles. Ich muss nur meine Wünsche äußern und so weiter und ich kriege alles. Aber was ich brauche, ist Liebe. Ich brauche nicht die Dinge. Ein Mensch lebt nicht nur von Sachen. Die Kinder heutzutage haben viel zu viele Spielsachen. 5 Spielsachen würden meistens reichen. Die brauchen nicht mehr. Denn die können mit nicht mehr spielen. Deshalb, und wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen einfache Dinge, aber lebenswichtige Dinge. Und eines davon ist die Liebe. Was die Menschen sich aufgebaut haben, das wird vergehen. Das Äußere vergeht. Auch wenn du noch so starke Fundamente hast, da wird alles in die Luft gesprengt. Ich war mal in Polen und in der Wolfschanze, da wo der Hitler sein Hauptquartier hatte, das wurde gesprengt. Von innen wurde es gesprengt, verstehst du? Diese Dinge, und es sollte eigentlich für 1000 Jahre halten. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, egal wie stabil du gebaut hast. Nur das, was Gott sagt, das bleibt. Das, was von Gott stammt, da, wo Gott der Urheber ist, wo der Herr das Haus baut, das ist gebaut und sonst nicht. Und deshalb muss der Herr an unserem Leben arbeiten, nicht die Seelsorger. Diesen Kurpfuscher, Entschuldigung, sind nicht, dass dir jemand mal zuhört und dass du ein Ohr hast und dass du jammern kannst. Aber was du brauchst, ist echt die Arbeit Gottes. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er formt uns, er brennt uns, er glasiert uns. Was weiß ich, was der Töpfer alles noch macht. Ja, nur was Gott sagt, das bleibt. Er ist der Urheber aller Dinge. Und das, was er ins Leben gerufen hat, das bleibt in aller Ewigkeit. Nur das, was größer ist als Himmel und Erde, das bleibt. Meine Worte werden nicht vergehen. Deshalb tu nur das, was da Allmächtige Gott durch seinen Heiligen Geist als Rema-Wort in dein Leben hineingibt. Du kannst 100-mal die Bibel durchgelesen haben und doch dumm und blöd sein und nichts verstehen. Der Herr muss durch das geschriebene Wort und durch das gesprochene Wort zu uns reden. Wir brauchen nicht nur Logos, wir brauchen auch Rema, das inspirierte Wort Gottes für meine Situation, die mag sogar vielleicht manchmal ganz komisch sein. Sowas hat doch kein Mensch gehabt. Verstehst du, aber das passiert dir und Gott zeigt, wie löst man die Probleme. Ich bin bei dir, sagt der Herr, und ich will dich nicht verlassen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Größere, das bleibt, das Sichtbare vergeht. Und deshalb bau deinen Glauben nicht auf das Sichtbare, was du siehst. Ach, das ist Massenauflauf. Oder dann hüpfst du wie ein Gummiball dort, wie auf dieser Feuerkonferenz, verstehst du? Da ist Gott leicht zu loben, zu preisen, zu tanzen, im Geist sein, entzückt sein und was weiß ich. Aber wir sollen zu Hause entzückt sein. Ich werde Freitag darüber sprechen. Der Johannes war auf der Insel Patmos ganz allein rausgeschmissen. Und da bekommt er die große Offenbarung. Auf der Insel Patmos. Mutterseelen allein. Da kriegt er alle Verheißungen, die Hütte Gottes kommt herab und so weiter. Und er wird abwischen alle Tränen und dergleichen. Darüber werde ich am Freitag sprechen. Aber ich will dir nur heute sagen, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass du eine Grundlage hast. Stell dir mal vor, du wirst plötzlich irgendwo rausgeschmissen. Und jetzt sagt, da heißt es, friss oder krepier. Und jetzt muss ich behaupten und beweisen, bist du wirklich Christ? Hast du Glauben an Gott? In schwierigen Stunden, wie auch immer. Unser Wissen ist begrenzt. Du kannst nicht dein Leben auf dein Wissen, auf deine Erkenntnis aufbauen. Ich weiß schon alles, was ich weiß. Nein, du weißt gar nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist die Weisheit, dass du nichts weißt. Und Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, wenn wir am Tor der Ewigkeit stehen, da wird man schlau. Was nimmt der Mensch mit nach drüben? Gar nichts. Ja. Denk an die Pharaonen, die haben die ganzen Schätze ausgeräumt und in die Pyramiden vergraben, verstehst du? Und jetzt sind die Grabräuber gekommen und alles ausgeräumt. Die waren froh. Unser Wissen, muss von Gott kommen. Die Offenbarung, das Zeugnis des Heiligen Geistes, das sind Fundamente. Der Herr hat zu mir gesagt, der Herr hat zu mir gesprochen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du sagen kannst mit deinem guten Gewissen, ohne Übertreibung und ohne Überspannung, so spricht der Herr. Weißt du das wirklich, dass der Herr so spricht, dass dir das und das gesagt hat? Oder redest du dir ein, weißt du, dich einsuggerieren vom Bauch her, so spricht der Herr? Vergiss diesen Schmarrn. Das ist nichts, das dich weiterbringt. Du musst wirklich durch das Zeugnis des Heiligen Geistes bekommen. Das ist es. Das ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Das ist, was der Jeremia gesagt hat. Das ist, was Jesus gesagt hat. Das ist, was der und der gesagt hat. Ja, wir brauchen ein anderes Fundament. Die Salbung heißt es in der Bibel. Die wird euch alles lehren, sonst geht es dir wie der Birgit. Verstehst du, kriegst du 1,1 Abiturnote, verstehst du, und dann stehst du da und sagst, ich hab versagt, was soll ich machen? Ich möchte jetzt wenigstens anderen Menschen helfen, die auch Versager sind, in der Psychiatrie, verstehst du? Und dort hat sie war so ein ganz kleines Mädchen, aber ich, weißt du, da hat sie mir etwas gemacht. Ich besuchte die Leute in Weinsberg damals, in der Psychiatrie, und dann waren Kerle, die Haare wild, verstehst du, und Speichel läuft aus dem Mund raus. Dann sag ich, Birgit, hast du keine Angst vor diesen Leuten? Dann sagte er, nein, Verrückte verbinden sich nicht. Du siehst, also, sie hat schon was gelernt. Verrückte verbinden sich nicht. In aller Liebe. Und sie war dann tapfer, sie war in der Gemeinde, treues Glied, und sie hat nicht mehr nur noch gebüffelt, sie hat andere Werte gesucht in ihrem Leben, nicht nur Wissen, Wissen bläht nur auf. Ich weiß, ich habe studiert, sie hat einen Doktor auch so gemacht und so weiter, ja, ich weiß es, nein, ich weiß, dass sie nichts weiß. Und dann steht sie da in der Psychiatrie und sagt, wenn ich Gott nicht hätte, wenn ich nicht beten würde, ich würde mit diesen Kerlen nicht zurechtkommen. Ja, die sagt, und jetzt bin ich so froh und so dankbar, dass ich Gott kenne, dass ich den Heiligen Geist habe und dass der Heilige Geist mich in alle Wahrheit führt und dass ich mit diesen Leuten reden kann. Als sie kam in ihre Abteilung da, wo sie ja ihre Assistentstelle hatte und dann nachher die Stelle auch übernommen hat, da gab es lauter Selbstmorde. Und dann, wo sie übernommen hat, hat sie einfach ein Herz für diese Menschen bekommen. Sie hat sich den Leuten zugehört, mit den Leuten gebetet als Frau Doktor. Verstehst du? Und so weiter. Und sie hat den Menschen geholfen. Und plötzlich diese Selbstmordrate sank. Weißt du, die Menschen brauchen Liebe und nicht nur Wissen. Auch das psychologische Wissen reicht nicht weiter. Auch das ist kein Fundament für unser Leben. Ihn kennen ist Leben, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Durch Jesus sind wir bei Gott sehr gut bekannt. Deshalb ist es so wichtig, wir haben von Jesus gesungen. Wir heben hoch, 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 ganz hoch den Namen Jesus. Was nützt es, du weißt alle Namen, kennst alle Namen auswendig? Verstehst du, in der da gab es bei einer Wettensendung irgendwo im Fernsehen, da gab ein kleiner Junge von 11 Jahren, der wusste alle Hauptstädte dieser Welt, von allen Ländern. Man musste nur sagen, die Hauptstadt, und er konnte sagen, was für Land. Weißt du, wir können alles wissen. Und hätte das nicht, wäre ich verloren, sagt die Bibel. Durch Jesus sind wir bei Gott bekannt, haben Zugang zu Gott. Gott kennt uns und wir werden vorgelassen. Ich habe euch die Geschichte mal von Moody erzählt. Da war ein Junge in Chicago, der wollte unbedingt den großen amerikanischen Evangelisten Moody hören, wie er predigt und so weiter. Er hat schon so viel von ihm gehört, aber ihn noch nie gesehen. Und dann steht er an der Konferenzhalle an der Mauer und horcht. Und dann kommt Moody vorbei, geht gerade rein und sagt, Junge, was machst du? Ich möchte den großen Evangelisten Moody hören. Dann sagt er, halt dich an meinen Rockzipfel und lass nicht los. Und du wirst Moody hören. Und er ging rein durch die Menge. Moody hat gesagt, so, dann setzt du dich hier hin. Und so war es. Und was wichtig war, das war an der ganzen Geschichte, halt dich an meinem Rockzipfel. Wenn du Gott erleben willst, musst du dich am Rockzipfel Jesu halten, festhalten. Nicht loslassen, bis du dort angekommen bist, wo Gott dir begegnen kann. Und so war, und der Junge war begeistert, dass er sogar von Mode reingeführt wurde. Wäre gar nicht reingekommen, denn man wollte ihn gar nicht reinlassen in die Versammlung, weil er nur ein Kind war, ein Bub. Verstehst du? Aber der wollte unbedingt den Mode hören. Willst du unbedingt Jesus sehen, Jesus erleben? Halt dich an seinem Rockzipfel. Was es auch immer ist, an der Quaste. Ja, so wie diese blutflüssige Frau. Wenn du Jesus kennst, wirst du nicht allein gelassen, wirst nicht hängen gelassen. Weißt du, von Menschen, du wirst enttäuscht. Von jedem Einzelnen. Die Menschen enttäuschen dich nach Strich und Faden. Glaub mir das. In aller Liebe. Ja, du wirst errettet mitten im Sturm, mitten im Tod, mitten im Gericht, in der Katastrophe. Du musst dich nur am Rockzipfel Jesu festhalten. Wie macht man das? Ja, einfach sich festhalten. Mehr nicht. Haltet an dem Bekenntnis des Glaubens fest. Du musst nur, ja, den Namen Jesus nennen. Viel öfters den Namen Jesus nennen. Nicht Matthäus oder wie auch immer. Den Namen Jesus. Und wenn du den Namen Jesus nennst, da eilt er mit Blaulicht zu dir her und sagt, was kann ich für dich tun? Ja, er will dich retten. Sogar in der vierten Nachtwache kommt Jesus seinen Jüngern auf dem See entgegen. Die Wellen schlagen hoch, die gehen fast unter. Er kommt, um dir zu helfen, das Feuer bei dir zu löschen. Ja, dein Alarm. Jesus, hilf mir. Halt dich an seinem Rockzipfel. Egal, was deine Situation ist, wie auch die Lage ist, wie groß deine Gefahrenmeldung ist. Und ja, beweg den Arm Gottes. Ich lass dich nicht, Gott, du segnest mich dann. Ja, baue die alten Fundamente aus. Festige sie. Das, was dein Opa, dein Großeltern, was weiß ich, den Gläubigen in allen Jahrhunderten geholfen hat. Die Menschen damals haben noch Gottesfurcht gehabt. Die heutigen Leute, bei denen ist die Gottesfurcht ausgewandert. Da gibt es keine Gottesfurcht. Da wird Gott bestohlen, Gott den Hinter gezeigt. Verstehst du? Sogar die Moslems haben mehr Ehrfurcht vor Gott, vor ihrem Allah, wie die meisten Christen. Ich werde nie vergessen, in Pakistan, ich evangelisiere, glaube ich, in Karachi war das, die Türen waren offen und so weiter, und die Moslems gucken rein, was da läuft. Wir beten, preisen Gott als Pfingster mit emporgehobenen Händen. Und da gehen all die Moslems, die drin waren, rückwärts wieder raus. Dann habe ich die Geschwister gefragt, ja, warum machen die das hier, dass sie rückwärts rausgehen? Man zeigt der Gottheit nicht den Hintern. Sie haben keinen Respekt. Die meisten Leute hier bei uns haben keinen Respekt. Und deshalb müssen die Kirchen sich nicht wundern, dass die Kirchen leerer werden, dass Gott auswandert, dass der Glaube abnimmt. Und dass die Moslems kommen und beten und Gott anbeten. Weißt du, wir müssen auch die Karten richtig verstehen und die Situation richtig studieren, was da los ist. Bau wieder die Fundamente auf. Dass wir wieder Gott suchen. Dass wir durchbeten. Wann hast du mal eine ganze Nacht mal durchgebetet? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, steht in der Heiligen Schrift. Ja, wann hast du mal eine ganze Nacht durchgehalten im Gebet? Sagt, oh Gott, ich brauche dich. Guck mal, das ist mein Problem, ich werde damit nicht fertig. Nicht nur, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das ist, ja, primitives Tischgebet. Für Kirchenleute, aber nicht für Gläubige. Gott hört dein Rufen. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Das Mittel für die Erlösung ist die Bekanntschaft mit Jesus, das ist mir so groß. Wenn du im Himmel einmal ankommst, da wirst nicht gefragt, warst du in der Freien Nazareth-Gemeinde, warst du in der und der Kirche, warst du das und das? Das interessiert kein Engel und kein Teufel. Da wirst gefragt, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Ja, ich habe schon sehr viel gehört aus dem Evangelium. Ja, hast du eine Beziehung zu Jesus? Bist du sein Freund? Im Himmel gilt Vetteleswirtschaft, ob du das glaubst oder nicht. Dort geht es Vetteleswirtschaft. Das heißt, kennst du ihn? Hast du eine Beziehung zu ihm? Halt dich am Rockzipfel des Herrn, so wie der Junge dort bei Moody war. Du kennst nur Jesus theoretisch, aber kennst du es wirklich? Und wenn du Jesus wirklich kennst, dann wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Dann sagst du, oh Heiland, da habe ich noch meine Mutter, meine Großmutter, mein Sohn, meine Tochter und so weiter, die sind noch nicht hier. Herr, warte, hol die auch rein. Denn glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet werden. Wenn du einmal vorgelassen wirst, dann kannst du alles aufzählen. Mein Haus, meine Familie und zu einem römischen Haus in aller Liebe haben mindestens 120 Leute gehört. Die Magd, der Knecht, verstehst du, und alle, die dort gearbeitet haben, im alten Teil, die gelebt haben, die Omas und Opas, haben zu viel gehört. Du und dein ganzes Haus. Gott weiß, wer alles zu dir gehört. Wer mit dir unterwegs ist. Du brauchst wieder ein Fundament für deinen Glauben. Ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Was die anderen, ich kann für die anderen nicht sprechen, ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich und mein Haus. Da, wo ich das Sagen habe. Das, was mir gehört. So, und kannst dem Heiland sagen, Herr, das sind noch ein paar Verwandte, die gehören auch zu mir, die sind bei mir mal gewesen. In der Bibel ist es so interessant, die Geschichte, die Überfahrt von Paulus nach Rom. Und das ist mehr als das zweimal, das doppelte Haus oder dreifache Haus, was gerettet wird. 276 Seelen. Gott sagt, alle, die mit dir mitfahren, alle, die mit dir in der Straßenbahn sitzen, alle, die mit dir im Zug sitzen, alle, die mit dir auf dem Dampfer sind, die werden gerettet werden. Fantastisch. 276 Seelen. Natürlich, du musst dich beweisen und behaupten, heute Nacht hat der Herr zu mir gesprochen. Ja. Hat er wirklich gesprochen? Und wenn er wirklich gesprochen hat, musst du nicht mehr Fragezeichen machen. Du sagst, so ist es. Wir essen jetzt mal kräftig und den Rest schmeißen wir über Bord für die Fische. Und Gott wird uns weiter segnen und weiterführen. Stell dir mal vor, dein Haus brennt. Da wird nicht groß gefragt, bist du mit Matthäus verwandt? Ja. Alle, die in deinem Haus sind, die werden abgesucht und rausgeholt. Die Feuerwehr fragt nicht, zu wem du gehörst. Und dein Haus ist deine Familie. Selbst der Hund und die Katze, es ist immer erstaunlich, auch selbst die wurden rausgeholt. Alle, die in deinem Haus sind, Hund und Katze, die werden rausgeholt und die lassen sich raustragen. Das ist manchmal erstaunlich, wie die Feuerwehr nachher den Kater und den Hund da rausbringt. Ja. Da wird alles durchsucht. Alle Lebewesen, alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet werden. Jesus fragt nicht, bist du Christ? Bist du Moslem? Bist du Buddhist? Bist du Heide? Bist du Atheist? Bist du ein Jude? Alle, die im Feuer sind, die rettet er. Und die wollen alle raus. Da wird nicht viel. Die schreien um Hilfe. Jeder will raus aus dem Feuer oder vom Ertrinken gerettet werden. Und deshalb, wenn es um Leben und Tod geht, der Herr fragt nicht groß danach. In aller Liebe, ich verstehe es mich vielleicht jetzt nicht im Augenblick, aber warte ab und du wirst sehen, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Ihr rettet alle aus dem Feuer, wie ein Brand, manchmal sogar wie ein Brand. Und in der Bibel heißt es einmal, wir sollen zusehen, wie wir bauen, nicht mit Stroh und Stoppel und Heu und so weiter, sondern Edelsteine und wertvolle Metalle. Das liegt an dir, wie baust du dein Haus? Gott ist gerecht. Alle, die in deinem Haus sind, werden gerettet. Hier in Apostelgeschichte 27, Vers 23, Paulus bei der Überfahrt hier nochmals, denn in dieser Nacht trat zu mir der Engel des allmächtigen Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Wichtig ist, dass du ihm gehörst und ihm dienst, ihm treu bist. Das ist, was der Daniel beim Nebukadnezar erzählt, als der Nebukadnezar zur Löwengrube kommt, Daniel, konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, von diesen Biestern, diesen Löwen bewahren? Ja, Herr. Nebukadnezar, lang lebe der König. Du siehst, dem Gott, dem ich diene, dem ich gehöre, der sprach zu mir. Und er spricht auch zu dir heute Nachmittag. Fürchte dich nicht, Paulus, oder wie du auch immer heißt. Du musst vor dem Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir mitfahren, Gott hat dir geschenkt. Deine ungläubigen Verwandten und Freunde und Hausgenossen, die sind dir ein Geschenk. Ja, du hast vielleicht keine Kinder, du hast keinen Mann, keine Frau, aber das sind dir ein Geschenk. Die Witwe, die Alleinstehende, die wird 1000 Kinder haben. Wie macht sie das? Wie kriegst du das hin? Ja, das ist die Bibel. Alle, die mit dir mitfahren, hat Gott dir geschenkt. Und nimm dies aus der Hand. Alle deine Mitreisenden, die im Zug sitzen, sind dir ein Geschenk. Und die verdanken dir deine Rettung. Ein Gläubiger für ein Haus reicht aus. Ein Lamm für die ganze Familie hat ausgereicht im Altägypten. Ob die da glauben oder nicht glauben, spielt keine Rolle. Das Lamm, das Blut des Lammes hat ausgereicht für die ganze Sippe. Darum, ihr Männer, hier auf dem Schiff, einschließlich der Kapitän, seid unverzagt, denn ich glaube Gott. Und er wird so geschehen lassen, wie er mir gesagt hat. Das musst du wissen. Du musst dieses Zeugnis haben. Das ist Fundament, die Offenbarung. Er hat mir gesagt, dein Haus wird gerettet werden, das Schiff wird gerettet werden. Und dann sagt er noch ganz einfach, pass auf, was da passiert. Wir müssen auf eine Insel auffahren. Ja, auch wenn du an Gott glaubst, die wird nichts gespart. Du wirst Schiffbruch erleiden. Das Schiff wird untergehen, die Gemeinde wird untergehen, das Haus wird untergehen, die Firma wird untergehen, die Gesellschaft wird untergehen, Deutschland wird eines Tages nicht mehr geben. Und jetzt gibt es schon fast nur die Hälfte von Deutschland. Ja, alles wird untergehen. Niemand wird was erspart bleiben. Und ihr haltet nichts von diesen Christen, die ja kleinkariert sind und sagen, ja, wir müssen mehr beten für Deutschland. Nein, bet für dich selber. Bet für dich selbst, für deine Seele. Und wenn deine Seele gerettet wird, wird auch dein Haus gerettet. Halleluja. Denn mein Gott ist größer als mein Gewissen und was ich bin. Er weiß, wer alles zu mir gehört. Jesus hat alle seine Jünger bis zum Schluss geliebt. Auch den Verräter Judas bis zum Schluss. Gott liebt jeden Menschen bis zum Schluss. Auch den Schwächling Petrus, den großen Feigling. Auch vielleicht bist du kein großer christlicher Held. Aber Gott liebt dich, auch den Petrus. Und nach der Auferstehung sagt Peter, komm mal her. Hast mich lieb. Und Gott will nichts mehr und nicht weniger, dass du ihn lieb hast. Ob du es alles verstehst oder mitgehen kannst, Petrus, hast du mich lieb? Und am Kreuz vergibt Jesus allen Menschen, auch den Juden, die ihn gekreuzigt haben, auch die Römer, die die Nägel durch seine Hände gehauen haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Evangelium. Und wer diese Botschaft hört, der hat Vergebung der Sünden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gottes Liebe kennt keine Grenze. Auch nicht nationale Grenzen, keine Rassengrenzen und keine Kirchen- und Religionsgrenzen. Das predige ich. Gott macht keinen Unterschied, weil Gott gibt keinen Unterschied, steht in der Bibel. Sie sind allzumal Sünder auf der einen Seite und Jesus starb für alle Menschen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber was ist es mit denen, die in der Hölle sind, die verloren gegangen sind, ohne Jesus gestorben sind, die noch nie was von Jesus gehört haben? Weißt du, was Jesus getan hat? Er stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt und hat den Geistern gepredigt. Nicht den Menschen, den Geistern. Und er hat sie rausgeholt und das Gefängnis gefangen genommen. Das steht in der Bibel. Halleluja. Und die Hölle ist leer. Und nur der Teufel und sein Anhang sind da drin. Weißt du, was sein Anhang ist? Nicht der Antichrist, sondern die ganzen Dämonen. Die bleiben dort. Aber kein Mensch, Jesus ruft die Menschen und sagt, kommt her, ihr mühseligen und beladen, ich will euch erquicken. Und ich kann mir vorstellen, wenn die einmal in der Hölle sind, die werden dort keine Sekunde mehr drin bleiben wollen und vom Teufel gequält werden. William Booth, der Begründer der Heilsarmee, da wurde einmal gefragt, William, was kann man tun, damit man die Heilssoldaten von der Heilsarmee besser ausbildet, damit sie ein Herz für die Verlorenen haben? Dann hat er gesagt, häng sie mal nur 5 Sekunden über die Hölle. Und dass sie die Hölle mal sehen. Und wenn sie das erleben, dann werden sie missionieren wie die Weltmeister. Weißt du, wer mal die Hölle gesehen hat, die Hölle geschmeckt hat, die Hölle gerochen hat, der wird alles dran setzen, nicht mehr dorthin zu kommen und die Hölle, um die Hölle so einen großen Bogen zu machen. Wir müssen der Insel auflaufen. Das bleibt nicht erspart. Jesus hat ja auch das Kreuz nicht wegdrücken können. So, weißt du, das Kreuz umgehen können, Vater, ich will nicht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir müssen auflaufen. Ja, das müssen wir. Aber die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Sie hört nimmer mehr auf. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, alles hört auf. Weissagen hört auf, Wunder hören auf, Zeichen und Zungensprache, alles hört auf. Aber die Liebe hört nimmer mehr auf. 1. Korinther 13. Warum glauben wir noch? Warum sind wir hier? Ja, weißt du, ich möchte nicht irgendwo ganz am Rand vom Himmel sitzen. Verstehst du? Ich möchte so nah wie möglich bei Jesus sein. Und deshalb bin ich hier, deshalb predige ich, deshalb ermutige ich die Menschen, dass sie so nah wie möglich beim Heiland sind. Der eine Innenminister, der andere Außenminister. Ja, so wie diese Mutter von Zebedeus. Ja, lass meine Buben das und das sein. Manche werden gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Beachte. Nach der Rettung hat Paulus die Führung übernommen, nach dem Schiffbruch. Da war er der Kapitän. Auch der Kapitän hat sich gefügt. Weißt du, der Kapitän hat den Rest seines Lebens dem Paulus verdankt. Denn die wollten ja zuerst alle Leute umbringen. Der Kapitän wollte alle Leute umbringen. Aber Paulus sagt, tu nichts, da wird keiner weglaufen. Alle werden hier bleiben. Und wir sehen, die Geschichte ging gut aus. Lies Apostelgeschichte 27 und Apostelgeschichte 28. Plötzlich gibt Paulus den Ton an. Siehst du das? Plötzlich ist er der Mann, der Respekt hat. Und die Schiffbrüchiger haben gesehen, der Mann, der kann was, der ist was. Dem können wir vertrauen. Und bis nach Neapel, bis Pompeji, bis dorthin, bis sie dann ja die römische Armee hatten und die dann übernommen hat, bis dahin hat Paulus das Kommando gehabt. Bei den Geschwistern sind sie untergekommen. Die Geschwister haben dann versorgt, die Gemeinden unterwegs, denn sie haben Paulus gehört, von Paulus gewusst und natürlich, sie haben den ganzen Leuten, die dabei waren, das Beste gegeben. Wenn ich die Bibel lese, dann, ja, die Insulaner da hier in Malta und so weiter, die waren eigentlich den Römern feindlich, aber die haben doch viel für den Paulus, für den Schiffbrüchigen gesorgt und gesehen, du, der hat Vollmacht. Da wird von der Wimper gebissen, aber da passiert nichts. Die Götter sind zu uns gekommen, verstehst du? Nicht die Götter, Gott ist zu denen gekommen. Aber die Leute haben es nicht verstanden. Paulus, ja, ohne Paulus wären sie alle ersoffen und auf der Insel erschlagen worden, denn die Karthager kannten keine Gnade für schiffbrüchige Römer. Warum sollen sie denen helfen? Aber Paulus war dabei. Ja, vollbringt ein Wunder. Da geht es zu diesem, ja, Häuptling da, hier auf der Insel, der hat Fieber und Ruhr, Durchfall, verstehst du, geht zu dem und sagt, kann ich den heilen? Und dadurch, dass der geheilt wurde, haben die Leute von der Insel für die Schiffbrüchigen gesorgt. Der hat plötzlich die Führung. Lerne auf Gottes Stimme zu hören. Um Gott zu vertrauen. Das sind die Fundamente. Auf die kannst du weiterbauen. Und wir bauen immer weiter. Wenn die Fundamente stimmen, kannst du einen Wolkenkratzer bauen. Das wird stehen bleiben. Aber wenn die Fundamente nicht stimmen, so ist es so wichtig, dass du diese Fundamente Gottes in deinem Leben verwirklichst und sagst, hier, auf dein Wort baue ich meine Seele, baue ich mein Heil, baue ich meinen Glauben, baue ich meine Ewigkeit. Ich will eine Geschichte aus der Bibel noch nehmen. In 1. Könige Kapitel 19, da ist der Elia in der Höhle. Elia war sehr traurig. Die Kinder Israel hatten den Bund Gottes verlassen, haben nichts mehr geglaubt oder haben fremden Götzen gedient, die Altäre Gottes zerstört und die Propheten Gottes getötet. Elia kommt sich so verlassen vor und er sagt, oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Schrecklich, allein übrig geblieben. Vielleicht spürst du auch sowas, ich bin allein übrig geblieben. Und selbst da, guck mal, mich suchen sie, tracht nach meinem Leben und so weiter. Und Elia ist erschüttert. Und dann soll der Elia rausgehen vor der Höhle, damit er die Herrlichkeit Gottes sieht. Und er steht draußen, da geht Feuer vorbei und Gott war nicht im Feuer. Ich will dir sagen, wo Gott ist. Die meisten Leute denken, Gott ist im Feuer. Mit Geist und Feuer wird er uns taufen. Was weiß ich? Da war ein Erdbeben. Gott war nicht in den im Erdbeben. Ja. Gott war nicht im Sturm. Manche denken, ja, die Stürme des Lebens und so weiter, da ist Gott dabei. Und ich sage dir etwas, du wirst schockiert sein. Gott ist weder im Feuer, Gott ist weder im Erdbeben, Gott ist weder im Sturm, auch nicht in den Lebensstürmen, was wir durchmachen. Weißt du, wo Gott ist? In der Stille. Und es war eigene Stille. Und da hat er Gott erkannt. Und weißt du, was das ist? Die Stille, die Ruhe. Setz dich hin, sei ruhig. Weißt du, all die Zulassungen, das alles andere sind Zulassungen. Feuer, Wind, Sturm, Erdbeben, Katastrophen, Gerichte, Krankheit. Da ist nicht Gott. Und lasst uns nicht dem Teufel die Ehre geben. Da ist der Teufel dabei. Spielt ihr mit? Und so weiter. Die ganzen Wetterstörungen, Klimakatastrophen, Weltuntergang. Da ist Gott nicht dabei. In der Stille. Was heißt das? Der Teufel will dich in Verwirrung bringen. Und viele Christen, wenn sie irgendwo ein Geräusch eines Vogels hören, oder da denken sie gleich, die Geister und Gespenster sind da. Ja, denk nicht, dass Gott irgendwo in den Katastrophen des Lebens ist, wenn ein Schuss irgendwo fällt. Viele Leute denken, Gott ist dabei. Nein, Gott ist nicht dabei. Du musst stille sein und du musst stille werden vor Gott und einfach zulassen. die großen Wellen über vorbeigehen lassen, wenn es hagelt, wenn die Fetzen fliegen, wenn es blitzt und donnert, lass dir diese Dinge passieren, die müssen gehen vorbei. Das sind die Plagen Ägyptens. Gott führt sein Volk raus durch diese Plagen. Gott lässt die Dinge zu. Aber bei dem Volk Gottes sind diese Dinge nicht da. Die Ägypter, die wurden geplagt. Es geht nicht mehr. Eigentlich denke ich, die müssen bald vernichtet gewesen sein. So wurden sie geplagt. 10 Plagen. Und bei dem Volk Gottes Israel, wo die dort wohnten, da war eitel Licht. Da war Friede. Gab es keinen Hagel. Da gab es keine Frösche, keine Stechmücken. Da war das Wasser genießbar. Da war das Wasser nicht Blut. Denk, lies mal drin. Pharao soll das Volk Gottes ziehen lassen, aber sie lassen nicht. Und bevor das geschieht und so weiter, wird er zuerst mal klein geklopft. Hör mir, durch Gerichte wird der Teufel klein geklopft. Bevor du zum Vater gehen kannst, den Heiland siehst und das Reich Gottes einnimmst, das Ziel erreichst, da werden Probleme kommen. Mach nicht gleich in die Hosen. Plär nicht gleich. Gerade nicht in Panik. Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Du brauchst ein Fundament. Da kann gerüttelt und geschüttelt werden. In der Stille. Da geht das alles vorbei. Gott war nicht dabei. Im Erdbeben, im Sturm, im Hagel, im Blitzschlag. Martin Luther ist bald, hat sich bekehrt, weil geblitzt und gedonnert hat und er musste irgendwo noch hin. Lies mal was so seine Lebensgeschichte. Die Leute haben im Mittelalter Schiss gehabt vor Blitz und Donner. Aber Gott war nicht dabei. Weißt du, Gott ist nicht in den Naturgewalten. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie wissen, wer der Hirte ist. Sie wissen, was von Gott ist, was Gott wirkt und was Gott nicht wirkt. Und sie wissen, wo man Gott begegnet. Einfach stille sein. Hals aus, geh durch. Wenn du ein Fundament hast, da gehst du diese Stürme durch, das ist vollkommen egal. Und je näher du zum Heiland bist, ich bin mal ein Stück zum Matterhorn hochgewandert und da, wo schon die Vegetation aufgehört hat, das sind furchtbare Stürme. Ja, und je höher du kommst, desto größer werden die Stürme. Je näher du dem lieben Gott kommst, desto größer sind die Stürme. Glaub mir das. Aber Gott ist nicht in den Stürmen. Du musst dich nur festhalten. In den Stürmen, an dem Felsen. Wer seinen Gott kennt, der erschrickt nicht gleich. Wenn es irgendwo mal kriselt, da ruft er nicht gleich Buß und Betag. Der weiß. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Denk an Hiob. Der blieb ganz ruhig, ganz still, ganz gelassen. Und kein Buß und Betag. In aller Liebe. Nicht gleich fromm und religiös werden. Was sagt Jesus? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, das passiert. In der Welt hast du Angst. Da kommt Feuer, da kommt Donner, da kommt der Blitz und so weiter. Lerne zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Lerne zu unterscheiden, was von Gott ist und was Gerichte Gottes sind. Und was der Teufel veranstaltet und die Leute verrückt macht. Ich lasse mich nicht verunsichern. Krankheit, Tod. Manche Leute haben nicht verstanden, warum ich meine Frau selber beerdige. Bei der Beerdigung von der Heide waren 10 Pastoren und einige haben sich noch angeboten. Bruder, tu das, wenn du Hilfe brauchst, ruf uns an. Ich habe gesagt, warum? Ich sehe im Tod nichts Schreckliches. Der Tod ist nur ein Übergang für mich. Und da, weißt du, die Toten, die gehen dahin. Der Körper ist nicht mehr im Leib, wenn der Mensch gestorben ist. Wir sind bei Gott. Und wir machen keine Gedanken. Und wenn du das Fundament des Glaubens hast, du wirst da nicht gleich, jetzt stirbt sie, jetzt stirbt er. Du hast ein ganz anderes Verhältnis zum Leben und Tod. Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, von Hungersnöten und was weiß ich alles, von Fluchtbewegungen. Und die werden immer noch größer. Etwa 80 Millionen Menschen sind zurzeit hier auf der Welt, auf der Flucht. Ihr werdet das alles hören, ihr werdet das alles sehen. Aber verzweifelt nicht, fürchtet euch nicht, bleibt ruhig. Du erlebst Gott in der Stille, wenn du ruhig bist und sagst, das muss vorbei, da muss ich durch. Da muss ich durch, da rege ich mich nicht auf, da bleibe ich cool. Geschwister, wir müssen lernen, in dieser Welt, in der Zeit, in der wir leben, cool zu bleiben. Egal was es ist, was du darunter verstehst. Fürchtet euch nicht, hat der Herr gesagt. Jedes Mal, wenn er begegnet, wenn er erscheint, fürchtet euch nicht. Wenn du an Jesus glaubst, du bist geschützt. Niemand und nichts kann dich aus der Hand Gottes reißen. Römer 8. Keine Kreatur, weder hohes, tiefes, vergangenes, zukünftiges, was auch immer ist. Kein Geist und keine Geister. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Die Liebe bleibt. Und der Herr liebt dich und liebt mich. Und du liebst ihn. Egal wie stark. Egal wie stark. Krisen, Katastrophen sind nur Geburtswehen des Reiches Gottes. Ja, nachher ist alles vorbei. Das muss durch. Und die Frauen, wo Kinder zur Welt gebracht haben, die wissen, da denken sie, ich will sterben. Verstehst du? Die meisten Frauen wollen bei der Geburt sterben. Und wenn die Zeit vorbei ist, ach, das Baby, so süß. Verstehst du? Keiner will mehr sterben. Aber wir machen solche Phasen durch. Oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Wir sind mitten in Geburtswehen einer neuen Zeit. Das Reich ist Gottes. Und da leben wir da drin. Lass dich nicht von Ungläubigen verrückt machen. Hab ein Fundament. Wenn du einen Schuss hörst, musst du nicht gleich denken, die Welt geht unter. Ja. Oder einen Eisbär auf der Scholle siehst. Oder die Erde ein paar Grad wärmer wird. Oder ja, wenn die Gletscher verschwinden. Wir haben Eiszeiten gehabt und wir haben Hitzezeiten gehabt. Ja, mach dir keine Sorgen. Menschen, die keinen Gott haben, die sind gleich bedroht, kommen gleich aus dem Gleichgewicht, schnell ein E-Auto kaufen oder sonst noch was. Ja, das siehst du in aller Liebe. Und denken, jetzt waren sie besser und schneller. Diese Menschen sollen nicht die Polarbären retten. Der Mensch muss seine Seele retten. Ja, nicht die Polarbären. Da gibt's eine ganze Menge. Als ich zum Nordkap fuhr, ich wollte Bären sehen und dann frage ich an der letzten Tankstelle vom Nordkap, wo sieht man Bären hier? Dann sagte er, wir haben hier etwa 5000 Braunbären und ich habe keinen einzigen Bär gesehen. Ich habe dann abends, als ich schlafen ging, mein Essen unterm Auto gestellt und dann plötzlich war mein Essen weg, mein Frühstück. Und dann sehe ich beim Wegfahren, dass hinter dem Gebüsch so kleiner Braunbär guckt. Verstehst du, das war das Einzige, was wir gesehen haben. Die haben mehr Angst vor dir, als du vor ihnen Angst haben musst. Wir sollten lieber unsere Seele retten und retten lassen, statt den Planeten retten. Und das ist alles nur Ablenkung Satans für mich, die rettet die Welt, das Klima. Ja, durch die großen Stürme und Überschwemmungen und so weiter, was alles geschieht, wird die Welt nicht untergehen. Die Welt hat schon ganz andere Krisen gemacht, durchlebt. Kometeneinschläge und so weiter, das hat die Welt schon überlebt. Ja, in all den Millionen von Jahren. Und der auf Sand gebaut hat, billiges Material verwendet hat, keine Fundamente hat, der wird Fiasko erleben und schreien, Hilfe, Hilfe. Sie werden zu den Bergen schreien, Hügel und Berge bedeckt und sagen, wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Das wird noch kommen. Die Leute werden beten wie die Weltmeister. Ja, der Mensch, ja, der schaut nur auf die Erwärmung des Klimas. Aber die Erderwärmung bringt auch einige Vorteile. Oh, bitte. Ja. Dass jetzt plötzlich in Regionen, praktisch wo Permafrostregionen waren, Getreide angebaut werden kann. Kanada oder in Sibirien. Ja, plötzlich, das rückt nur ein bisschen weiter. Nicht bei uns. Verstehst du, wir denken, meine Welt geht unter. Ja, wir werden geprüft auf Herz und Nieren. Und die meisten Menschen sind hier heutzutage Egoisten. Die denken nur um mich. Ja, vielleicht müssen wir auch mal nach Sibirien auswandern. Dass die Erde jetzt aufgetaut ist und dort wieder Getreide wächst und wieder Getreide angebaut wird. Ja, aber davon hört man nichts. Die Erwärmung, dass plötzlich das Permaeis schmilzt und die Erde wieder brauchbar ist. Fast die Hälfte des 20. Jahrhunderts, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat die Erde ohne Ausstoß von Dieselautos und so weiter Warmzeiten erlebt. Da gab es sowas nicht. Weißt du, und all das und so weiter. Und dann gab es zwischen 1950 und 1970, da hat man gedacht, die Eiszeit kommt. Verstehst du? Die Eiszeit. Dass wir uns wieder warm anziehen sollten. Menschen, die kein Glaubensfundament haben, meine Lieben, die glauben jedem Spuk, was in den Medien und Fernsehen oder in den Nachrichten verbreitet wird. Und der Teufel, ja, der weiß, wie er den Leuten Angst machen kann und Angst schüren kann. Gott war nicht im Feuer, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht in der Klimaveränderung, Gott war nicht da. Er ist in der Stille. Gottes Kinder leben getrost und gelassen. Was der Gottlose befürchtet, das trifft ihn, steht in der Bibel. Halte dich fest. Prediger Kapitel 8, Vers 13. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohl gehen. Und wie der Schatten wird er nicht lange leben. Wer sich aber Gott fürchtet, der bleibt ewig. Der bleibt ewig. Wir haben ewiges Leben, Geschwister. Und das ist ein großer Unterschied zwischen nur das zeitliche Leben, das begrenzte Leben von 80, 100 Jahren. Ja? Wer Gott missachtet, lese ich hier weiter, muss die, oder eine andere Übersetzung, muss die Folgen tragen. Sein Leben schwindet so schnell wie der Schatten, weil er keine Ehrfurcht vor Gott hat. Sein Leben schwindet dahin. Die Einheitsübersetzung, dort heißt dieser Vers so: Denen, die Gott fürchten, wird es gut gehen. Halleluja. Denen, die Gott fürchten, wird es gut gehen, weil sie sich vor ihm fürchten, dem, der das Gesetz übertritt, aber dem wird es nicht gut gehen. Der, der das Gesetz Gottes nicht beachtet, dem wird es nicht gut gehen. Der wird zusammenbrechen. Der wird kapitulieren. Und er wird kein langes Leben haben. Und gleich wie der Schatten wird er dahin fliehen, sein Leben. Wer Gott nicht hat, muss sich vor allem fürchten. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Und ich appelliere an alle Gläubigen, Geschwister, habt die Liebe Gottes in eurem Herzen. Denn da heißt es, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar jede Angst. Lieb den Herrn. Lieb den Herrn. Und Gott liebt dich. Und ja, wir sind unzertrennlich mit Gott. Ja. Wer sich fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist die Liebe Gottes noch nicht zum Ziel gekommen. Ja, wenn du dich fürchtest noch, oh, jetzt muss man Klima retten, jetzt muss man das und das. Ja, beschäftige viel mehr mit deiner Seligkeit und mit der Liebe Gottes, die größer ist als jegliche menschliche Vernunft. Manche Menschen haben kein Fundament und deshalb geraten sie schon schnell in Panik. Aber wenn du weißt, ich werde von Gott geliebt, ich werde von Gott getragen, der wahre Gläubige weiß, Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Er hat immer noch alles unter Kontrolle. Der Gläubige weiß, egal, mitten im Erdbeben, lass mal das vorbeigehen. Du kannst stilles sein und auf den Herrn hoffen. Herr, komm nicht zu spät. Im Feuersturm tut es Gott nicht. Lass die Stadt abbrennen, lass das alles und so weiter. Er sucht, ja, der Herr sucht Menschen, die ihm vertrauen. Und er wird dich nicht im Feuer verbrennen lassen. Wie heißt es? Wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Ja. Selbst wenn du verbrennen würdest. Denk an die Konzentrationslage in Auschwitz. Wie viele Menschen sind da verbrannt worden, verheizt worden? Aber wisst ihr, das Größte ist, meine Seele ist in Gottes Hand. Mein Geist ist in Gottes Hand. Mein Name steht im Buch des Lebens. Man kann mich hier auslöschen, aber mich kann man nicht im Himmel auslöschen. Bei diesem himmlischen Standesamt. Da bist du registriert. Halleluja. Im Bombenhagel, im Weltuntergang ist Gott nicht. Da muss man gar nicht nach Gott fragen. Wo war Gott, als Hamburg bombardiert wurde? Oder wo war Gott, als im Februar über Dresden die Bomben fielen und 25.000 Menschen getötet wurden? Wo war Gott? Er war nicht in den Bombenhagel, in den Flugzeugen, dass da die Bomben abgeworfen haben. Böse Menschen. Selbst wenn sie noch so fromm waren, Amerikaner und Engländer, die haben die Bomben abgeworfen. Gott war nicht dabei. Aber Gott hat viele gerettet. Ich kenne einige Leute, die haben in der letzten Minute von Gott den Auftrag bekommen. Just Miller Boon, als er hier mal bei uns war, hat er erzählt, der hat die ganzen Richterbilder oder glaube ich Richterbilder und so weiter, da hat einer rausgerettet, weil Gott gesagt hat, verlass die Stadt sofort. Und er wurde sogar noch festgehalten, aber weil er Bilder hatte und es rausbrachte aus Dresden und so weiter, dann haben sie gesagt, gut, gehen Sie. Und als er den Berg erreichte und dann sah die ganzen Lichter, die dann runtergehen, diese ganzen Weihnachtslichter, verstehst du, diese ganzen Bomben. Wo war Gott am 6. und 9. August 1945, als die ersten Atombomben abgeworfen worden sind? Und zwar von Christen, von Christen. Und einer, der dabei war, der ist wahnsinnig geworden und so weiter, ist Prediger geworden, war bei mir sogar in der Gemeinde, der bei diesem Flug, wo die Bomben abgeworfen haben, was haben wir angestellt im Namen Gottes? So viele Leute spielen verrückt. Lass dich nicht verrückt machen. Wo war Gottes bei dem arabischen Frühling, wo jetzt praktisch ganz Nordafrika durcheinander ist? Wo war Gott? Da ist Gott nicht dabei gewesen. Da waren die frommen Demokraten, der fromme Westen, aber Gott nicht. Deshalb, wir müssen diese Dinge passieren lassen, einmal vorbeigehen. Lass das vorbeigehen, was da passiert. Nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Wer hat Jesus gekreuzigt? Gott hat nicht Jesus gekreuzigt. Es waren die Juden und die Römer, die geschrien haben, die Juden vor allem, kreuzige ihn. Wer hat Jesus gekreuzigt? Gott nicht. Wer bereitet Christen Schwierigkeiten? Nicht Gott, sondern die Gottlosen. Aber du musst das ansehen. Weißt du, was Gott mir vor Jahren mal gesagt hat? Wir werden Dinge erleben und wir müssen, bei einer Vision sogar, als ich eine Vision gesehen habe und fast gedacht, lieber Gott, was soll das? Dann hat Gott zu mir gesagt, wir müssen das alles sehen oder ich muss das alles sehen und nachher berichten können. Verstehst du? Wir müssen berichten. Gott schaut zu. Ja, Elia, du willst mich sehen? Du siehst mich in der Stille. Du siehst mich in der Stille. Gott schaut zu, wenn du leidest, wenn du durch die Hölle musst. Wer hat Jesus auferweckt? Gott, Halleluja. Wer hat Jesus auferweckt? Nicht der Teufel, nicht die Amerikaner, nicht die Juden, nicht die Griechen. Er hat zu sich in den Himmel genommen. Ja, diesen Jesus von Nazareth. Wer nicht an die Auferstehungskraft Gottes glaubt, ja, der wird die Welt nicht verstehen. Und er wird auch nicht die Auferstehungskraft Gottes teilhaben können. Tote loben dich nicht. Hör mir gut zu. Tote loben mich nicht. Auch die, die begraben sind, beerdigt sind, die loben dich nicht. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott des Lebens. Verstehst du? Gott ist nicht im Tod. Hör mir gut zu. Gott ist nicht im Tod. Gott ist im Leben. Tote loben dich nicht. Du musst ein Fundament haben für dein Glauben. Nicht einen toten Gott. Gott ist tot. Verstehst du? Nein. Hiskia, sein Leben wurde um 15 Jahre verlängert und er betet hier, Jesaja Kapitel 38, Vers 16 und folgende Verse. Herr, davon lebt man und allein darin liegt die Kraft meines Lebens. Du lässt mich genießen und am Leben bleiben. Der war im Sterben, bestellt ein Haus und der Prophet geht und er dreht sich um und weint zur Wand. Kennst du diese Geschichte? Siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast meine Seele herzlich angenommen, dass ich sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden weit hinter sich. Das ist Gott. Gott ist nicht in der Sünde, aber Gott, sobald er Sünde sieht, werft er ganz weit hinter sich. Gott interessiert sich nicht für deine Sünden. Ja. Denn die Toten loben dich nicht. Das ist die Stelle, die ich jetzt vorhin zitiert habe. Und der Tod rühmt dich nicht. Und die in Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Alle, die gestorben sind, warten nicht auf die Treue Gottes. Die sind bei Gott. Halleluja. Die warten nicht. Ja, der Herr wird sie aufwecken. Auf dem Friedhof werden sie auferstehen. Vergiss es. Sowas wird sie nicht geben. Sondern allein die da leben, loben dich, so wie ich heute, sagte Hiskia. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund und preist Gott. Und der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Weißt du, wer lebt? Wer lobt und preist Gott? Loben zieht nach oben. Hast du schon gehört? Ja. Und so weiter. Ob wir leben oder sterben, wir sind das Eigentum Gottes. Das ist ein Fundament. Halt dich daran fest. König Hiskia preist und lobt Gott, nachdem er gesund geworden ist, dass er wieder Boden unter die Füße hat und wieder ein Fundament hat. Höre, was er sagt. Ich dachte, in den besten Jahren meines Lebens muss ich über die Schwelle des Todes gehen. Mitten aus dem Leben werde ich herausgerissen. Furchtbar. Habe ich gedacht. Denk nicht so viel. Lobe den Herrn. Denk nicht so viel. Nie wieder darf ich den Herrn begegnen, dachte er. Hier unter den Lebenden bin ich nicht mehr und so weiter nicht mehr zu sehen. Mein Leben gleicht einem Nomadenzelt, das abgebrochen wird, zusammengepackt wird und weggetragen wird. Es ist wie ein Tuch, das zu Ende gewebt wurde und du schneidest seine Fäden ab von dem Webstuhl. Tag und Nacht spüre ich, dass du mein Leben ein Ende machst, denkt er. Diese Hiskia, bis der Engel des Herrn erscheint und bis er die Lösung bekommt, dein Leben wird um 15 Jahre verlängert. 15 ist Segen. in der Bibel. Immer wenn du Vers 15 liest, Kapitel 15 liest, es geht immer um Segen. Verstehst du? Und das Leben wurde verlängert durch den Segen Gottes. Bis zum Morgen schrie ich zu dir, aber du überfällst mich wie ein Löwe, der alle meine Knochen zermalmt. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst, Gott. Er spürt die Wirklichkeit, die Vergänglichkeit. Ja, aber Gott ist nicht in der Gegenwart und Gott ist auch nicht in der Vergangenheit und Gott ist auch nicht in der Zukunft. Er sagt, ich bin der Daseinende Gott, der immer und alle Zeit bei dir bin. Ich bin der Daseinende Gott. Meine Stimme ist dünn und schwach. Wie ein Vöglein zwitschere ich. Verstehst du? Wie eine Schwalbe piepse ich. Ich krätze wie ein Kranich. Und mein Klagen hängt wie das Gurren einer Taube. Ja. So beschreibt er in seinem Gedicht hier, was Gott tut. Mit müden Augen starre ich nach oben. Ich bin am Ende. Herr, komm mir zur Hilfe. Was soll ich nun im Nachhinein sagen, sagt er hier. Nur das, er hat mir versprochen, mich zu heilen. Und er hat, ja, das getan, mein Leben verlängert. Und nun kann ich den Rest meines Lebens gelassen verbringen. Wenn du dies erlebt hast, dann kannst du dein Leben, den Rest deines Lebens gelassen verbringen. Der, der das konnte, dein Leben um 15 Jahre verlängern, also unter den Segen stellen, dich unter der Gnade stellen, dir das ewige Leben schenken konnte, du kannst jetzt gelassen leben. Nun kann ich den Rest meines Lebens gelassen verbringen. Doch nie will ich vergessen, welches bittere Leid ich erlitten habe. O Herr, von deinen Worten und Taten lebe ich. Sie geben mir alles, was ich brauche. Von deinen Worten und Taten lebe ich. Du hast mich wieder gesund gemacht und mir von neuem das Leben geschenkt. Ja, mein bitteres Leid musste der Freude weichen. Herrlich, herrlich, was er da erlebt hat. In deiner Liebe hast du mich vor dem Grab und dem Tod bewahrt. In deiner Liebe. Das ist, was mich hält. Deine Liebe. Du hast meine Sünden weit hinter mir dich geworfen. Denn in der Unterwelt, in der Hölle, Gott, dort in der Gottesferne, da dankt man dir nicht. Kein Toter preist dich mit Liedern. Hast du schon einen Toten singen gehört? Totenmesse vielleicht, ja. Verstehst du, wo andere da irgendwas runterleiern. Die Leichen in den Gräber hoffen nicht mehr auf deine Treue, aber die Lebenden, sie danken dir, wie ich das heute tue. Die Lebenden und danken. Die Väter erzählen ihren Kindern, dass du treu bist, dass du dein Versprechen hältst, Gott, dass du zuverlässig bist. Herr, du hast mich gerettet und darum wollen wir dich preisen, dich loben, unser Leben lang. Das ist nämlich, was mir ewiges Leben verheißt und bringt und rüber transportiert und transferiert. Stelle die zerstörten Fundamente wieder her. Sei dort, wo Gott ist. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn du dort einmal hingekommen bist, im Lobpreis seines Volkes, ja, Halleluja, da ist die Gegenwart Gottes da, dann verlängert sich dein Leben um 1500 Jahre oder 1,5 Millionen Jahre, egal wie viel, spielt keine Rolle. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Zephania Kapitel 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Ja, er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dein Jubel. Fang an, Gott zu jubeln. Gott jauchzt. Halleluja, sagt er und klatscht in die Hände. Die fern von der Festversammlung und so weiter sind, die, ja, die leiden Schmach. Aber du solltest wieder Feststimmung in deinem Leben haben. Siehe, zu jener Zeit werde ich an denen handeln, die dich unterdrücken. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Da wirst du keine Feinde mehr haben, keine Widersacher haben. Ich werde das Hinkende retten und das Vertriebene werde ich zusammenbringen und ich werde sie zum Lobpreis und zum Ruhm bringen, zu Ehren bringen, in jedem Land ihrer Schande, in jeder Situation, wo du hineingeraten bist, in der Krankheit, im Leid, in Traurigkeit, was auch immer. In jener Zeit werde ich euch herbeiholen, zu jener Zeit euch wieder sammeln, denn ich werde euch zu Ehren bringen und zum Lobpreis machen. Halleluja. Halleluja. Gott wird dich zum Lobpreis machen. Marie, Johannes, was hast du alles gemacht? Wenn ich euer Geschick wende, mein Geschick ist noch gar nicht gewendet. Ja, das Blatt ist noch nicht voll. Das Leben ist noch nicht voll. Das Buch ist noch nicht voll. Wenn ich das Geschicht wende, vor euren Augen werde ich alles das tun. Fang an, Gott zu loben. Das ist ein Fundament, eine ganz wichtige Sache. Fang an, Gott zu loben. Schau nicht auf den Sturm. Schau nicht auf die Widerstände. Schau nicht auf das Erdbeben. Schau nicht auf die Erschütterungen. Schau nicht, was in der Welt los ist. Schau nicht auf das, das ist unwichtig. Schau nicht auf die Krisen. Du kannst keine Krise abwenden. Die kommt, wenn sie kommen soll. Die Gerichte kommen, die Katastrophen kommen. Schau nicht auf die Spannungen. Schau nicht auf das Feuer. Gott ist nicht dort. Gott ist nicht in den Plagen, Geschwister. Dort wird er nicht gelobt, dort wird Gott geflucht und gelästert. Warum lässt er das zu? Wo war er? Dort wird geheult, geweint und gejault. Ja, aber wir dürfen Gott loben und preisen. Halleluja. Gott ist in der Stille. Lob und Dank. Bleib ruhig sitzen. Bleib ruhig sitzen, da wo du sitzt. Lass dich nicht durch den Sturm, Feuer oder Erdbeben verunsichern. Das ist nicht das Element Gottes. Das geht vorbei, so wie es gekommen ist. Er ist in der Stille. Gott ruhte. Oh, am siebten Tag, er ruhte. Er ruht immer noch. Bleib bei Gott ruhig. Find heraus, wo Gott ist. Bleib besonnen. Reg dich nicht so auf. Lass alles vorbeigehen. Mach nicht gleich ein Drama aus irgendetwas, was gerade passiert. Ja, die haben mich verlassen. Gott ist trotzdem da. Lobe ihn und sag, Herr, wenn ich auch gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bleib ich bei dir. Dennoch. Trotzdem Unwetter, danke ich dir. Gott hat noch viele Trümpfe in der Hand, glaub mir das. Bleibe ruhig, bleibe gelassen, bleibe getrost. Mit Gott bist du unschlagbar. Wie das Licht in der dunkelsten Nacht leuchtet am allerhellsten. Das Positive kann das Negative nicht vernichten. Der Tod kann das Leben nicht vernichten. Es kommt immer wieder hoch. Mach aus deinem Leben ein Lob und Dank. Ein gelobt Jesus Christus, würden die Katholiken sagen. Ja, gelobt sei Jesus Christus. Fang an, Gott zu loben. Unser Glaubensfundament ist Lob und Dank. Verwende mit was anderem nicht deine Zeit, die ist zu schade. Oh, bei jedem Biss sag Lob und Dank. Bei jedem Handgriff sag Lob und Dank. Was aus dem Munde rauskommt, das verunreinigt den Menschen. Aber auch das heiligt die Menschen auf der anderen Seite. Merke, deine Worte bestimmen deine Welt. Lob und Dank. Lob und Dank. Lob und Dank. Jesus ist der Sieger. Lob und Dank. Merke, deine Worte bestimmen deine Welt. Sprüche Kapitel noch ganz schnell. Sprüche Kapitel 6, Vers 3. So bist du verstrickt durch deine Rede deines Mundes und gefangen mit deinen Reden. Wenn du anfängst zu jammern und sagst, ja, die Welt geht unter, es wird alles so heiß, da verbrennt alles, wir müssen auswandern. Du wirst es auswandern. Das, was du sprichst, das kommt. Sprüche 10, Vers 14. Der Narrenmund ist nahe am Ruin. Sprüche 21, Vers 23. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt seine Seele vor Drangsalen. Was das immer ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Lobe den Herrn. Herr, der Teufel, und wenn, solange du den Herrn lobst, kann der Teufel dich nicht drangsalieren. In aller Liebe. Epheser Kapitel 4, Vers 31 bis Kapitel 5, Vers 21. Lies mal das durch zu Hause. Alle Bitterkeit, Zorn, Grimm, Geschrei und so weiter. Das sei ferne von euch. Reg dich nicht auf. Bleibe ganz ruhig. Warte ab. So wie der Vogel, der sich da irgendwo verkriecht und am Dach führst oder und so weiter und wartet, bis der Sturm, der Hagel, der Regen, all das vorbei ist. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Uns soll nichts Negatives nachgesagt werden, heißt es dann weiter dort. Geiz lasset nicht von euch gesagt werden. Seid dankbar. Glaubt nicht vergeblichen Worten. Werdet voll Geistes und redet untereinander im Psalmen. Weißt du, was du tun solltest? In Gedicht reden, Vierzeiler immer. Verstehst du, wenn du jemand begegnest, gleich in Gedicht, wäre voller Geistes. Mit Lobgesängen, Psalmen und so weiter. Singt dem Herrn und spielt dem Herrn. Nicht groß in der Gemeinde irgendwo, nein. In euren Herzen, in eurer Kammer, nachts auf dem Bett. Halleluja, Lob und Dank. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dich loben und preisen dürfen, egal was in der Welt passiert. Herr, ich danke, dass ich das entdecken durfte und immer wieder entdecken darf. Es liegt ein Geheimnis, ein Segen darüber, wenn wir diese Fundamente haben und auf diese Fundamente weiterbauen, weitermachen, uns nicht unterkriegen lassen. Vom Sturm, vom Hagel, von Erdbeben, von Donner und Blitzen und den großen Katastrophen. Herr, ich weiß, das alles muss geschehen, das muss kommen, aber du hast das Zepter in der Hand, du regierst. Lieber Gott, du hast alles unter Kontrolle. Halleluja, ich bete dich an und ich preise dich von ganzem Herzen. Segne meine Hörer, dass sie auch einen festen Grund haben und an diesem festen Grund weitermachen. Halleluja, von guten Mächten sollen sie geborgen sein, getragen über das tosende, stürmende Meer. Durch Jesus Christus. Amen.